NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. November 1796. Der Begräbnistag des afrikanischen Kammerdieners und Prinzenerziehers Angelo Soliman.
Der Hofmoor war müde. In seinen letzten Lebensjahren legte Angelo Soliman in Wien gerne den weißen Turban ab und die Beine hoch.
Ich lebe ziemlich ruhig. Entfernt von der großen Welt sehe ich zuweilen den plötzlichen Staatsveränderungen mit kaltem Blute zu.
Was Soliman nicht wusste, während er als angesehener Wiener Bürger seinen Ruhestand genoss, bemühten sich andere bereits um seine sterblichen Überreste. Vor allem der Museumsdirektor AB Simon Eberle. Er beantragte bereits eine Woche vor Solimans Tod heimlich bei den Behörden die
Überlassung der Leiche des verstorbenen Mohren Soliman.
Kein Wunder, dass der Sarg bei Solimans Beerdigung heute vor 215 Jahren ziemlich leicht war. Seine Tochter Josephine beerdigte einen Toten ohne Haut und Knochen. Sie war noch ahnungslos. Soliman stammte aus Afrika. Dort wurde er um 1721 herum geboren. Sklavenhändler raubten ihn, als er etwa 7 war, und verkauften ihn an eine Adelige auf Sizilien wie eine Ware.
Zum Unterschied von einem Leibeigenen darf ein Sklave verschenkt, verkauft werden. Der Besitzer kann mit ihm machen, was er will.
Sagt Walter Sauer. Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker aus Wien hat Solimans Leben intensiv erforscht. Der afrikanische Knabe hatte Glück im Unglück, denn Hofmohren wurden in der Regel gut behandelt. Sie galten als die Zierde barocker Fürstenhöfe. Der tiefschwarze Junge lernte am Hof seiner Herrin Italienisch. Mit etwa 10 Jahren wurde er getauft auf den Namen Angelo Soliman. Sklave blieb er trotzdem.
Es gab zumindest in der Habsburger Monarchie auch christliche Sklaven. Also die Taufe emanzipiert nicht von der Sklaverei im 18. Jahrhundert.
Hofmohren verbreiteten in Europa seit dem Ende der Kreuzzüge orientalischen Glanz. Sie galten an den Herrscherhöfen als weise und klug. Einer der heiligen drei Könige wurde seitdem als Schwarzer dargestellt. Die Mohren trugen orientalischen Look, Turban und Pluderhosen, denn in Afrika wurden sie in der Regel von Muslimen gefangen, ausstaffiert und nach Europa verkauft. Seit der Konfrontation mit dem Morgenland in den Kreuzzügen galten Mohren als Vertreter der damals überlegenen muslimischen Kultur. Ein Mythos vom Schwarzen, der sich lange hielt. Mit den edlen Mohren wollte der jeweilige Fürst prunken und protzen.
Und zeigt der Bevölkerung, was für ein bedeutender Herrscher hier vor ihren Augen erscheint. Wer Löwen und Schwarze in seinem Gefolge mitführt, der beweist eben, dass seine Macht bis zum Nil reicht.
Sagt Peter Martin, Historiker aus Hamburg und Experte für die Geschichte der Hofmohren.
Die Mohren waren sehr teuer. Sie wurden in der Regel im Kindesalter nach Europa gebracht. Es waren Luxusgüter, wenn man so sagen darf.
Im Barock wollten auch Adelige solche Schmuckstücke an ihrem Hof, vor allem wenn sie so hübsch waren wie Soliman. Seine erste Biografin, Caroline Pichler, beschrieb ihn rückblickend ein Jahrzehnt nach seinem Tod so.
Seine Züge waren bei weitem nicht so sehr von unseren Begriffen über Schönheit entfernt, als die Züge der Neger sonst zu sein pflegen.
Klischee über Klischee. Auch was den Charakter anbetrifft, Soliman sei
nach der Weise seines Vaterlandes aufbrausend und heftig.
Soliman war in jedem Falle eines, hochintelligent und ehrgeizig. Er lernte an verschiedenen Höfen 6 Sprachen, darunter Deutsch, liebte Schach und das Glücksspiel. Seine Herrin verschenkte Soliman an den österreichischen Gouverneur von Sizilien, Fürst Lobkowitz. Fast 20 Jahre lang diente Soliman dem Feldmarschall. Einmal soll er seinen verletzten Herrn sogar vom Schlachtfeld getragen und so gerettet haben. Nach dem Tod von Lobkowitz kam sein fähiger Hofmohr an einen der ganz großen Herren Österreichs, an Josef Wenzel von Liechtenstein. Fürst Liechtenstein war Berater der Kaiserin Maria Theresia, Feldmarschall und Waffenfabrikant. Er reformierte die österreichische Armee und verdiente prächtig an den Kanonen, sagt Historiker Walter Sauer.
Er hatte seine Artilleriefabriken und hat eigentlich für Maria Theresia die Krone gerettet durch den Einsatz der Artillerie im Schlesischen Erbfolgekrieg und in anderen Kriegen.
An Liechtensteins Seite war immer öfter Angelo Soliman zu sehen, einer, mit dem man Staat machen konnte. So auch auf einem Prachtgemälde aus dem Jahr 1760. Es zeigt einen Festzug des Fürsten Liechtenstein. Auf dem Riesengemälde sieht man auch Lakaien, Edelknaben und Hofkavaliere.
Wobei unter ihnen die wohl erstaunlichste Gestalt des Zuges auszumachen ist, der auf einem rot gezäumten Schimmel paradierende, hochfürstliche Mohr Angelo Soliman, ausstaffiert mit Turban und exotischem wallenden Gewand.
Angelo hatte sich inzwischen in der Dienerschaft hochgearbeitet. Beim Fürsten Liechtenstein wurde er
hochfürstlicher Mohr und Kammerdiener.
Sein Herr nahm den Kammerdiener auch oft mit zu den Audienzen am Kaiserhof. Soliman soll mit Kaiser Josef II. Sogar Schach gespielt haben.
Aber wie eng dieses Verhältnis dann war, ob man das Freundschaft nennen konnte, das können wir einfach nicht beurteilen.
Soliman, der schwarze Chefdiener, war in Wien angesehen und beliebt, offenbar auch bei den unteren Schichten.
Er brachte den Fürsten die Bitten derjenigen vor, die etwas bei ihnen zu suchen hatten. Seine Taschen wurden nie von Memorialien und Bittschriften leer.
Trotz aller Pracht blieb Soliman ein Sklave im goldenen Käfig. Doch er hatte Glück. 1764, bei der Kaiserkrönung in Frankfurt,
wagte er einst auf Geheiß seines Fürsten bei einer der öffentlich gehaltenen Pharao-Banken sein Glück und gewann in einem Tage 20.000 Gulden.
Ich persönlich habe diese Geschichte mit diesem Spiel Pharao und 20.000 Gulden gewonnen eigentlich immer für eine Legende gehalten.
Doch vor einigen Jahren fand ein österreichischer Bergbauhistoriker heraus, dass in der Folgezeit einige Anleger massiv in ein neues Bergwerk investierten.
Unter diesen Aktionären findet sich Soliman.
Parallel kaufte Angelo ein Haus, viel Vermögen für einen Diener. Das kann er nur beim Glücksspiel gewonnen haben.
Also ich neige eigentlich dazu, diese Geschichte für wahr zu halten.
Historiker Sauer sieht eine Strategie in Solimans Handeln. Der Hofmohr wollte in Freiheit leben und außerdem seine große Liebe heiraten, die etwa 14 Jahre jüngere Witwe Magdalena Cristiano aus Wien.
Die beiden Paläste waren sehr nahe gelegen, also man kann vermuten, dass sie sich da irgendwie auf der Straße kennengelernt haben. Tatsache ist, dass er heiratete, Tatsache ist, dass es den Dienstboten verboten war zu heiraten.
Eine heimliche Hochzeit mit großem Ziel.
Meine These ist, dass Soliman dafür gesorgt hat, dass es bekannt wurde, was leicht ist, weil in Wien bleibt sowieso nichts geheim, und Liechtenstein ihn dann sozusagen aus seinem Dienst, sprich aus der Sklaverei, verstoßen musste. Das heißt, eigentlich hat Soliman über diese sehr komplexe Operation seine Entlassung aus der Sklaverei bewirkt.
Soliman konnte sich die Freiheit wirtschaftlich leisten. Heimlich hatte er über einen Strohmann auf den Namen seiner Frau das Haus kaufen lassen. Dort zog das schwarz-weiße Paar ein. 4 Jahre später kam Tochter Josephine zur Welt. Nach dem Tod des alten Liechtenstein stellte dessen Erbe Soliman wieder an und machte ihn zum Prinzenerzieher. Nun hatte der Hofmohr dauerhaft genug zum Leben und konnte sogar ordentlich in Rente gehen als
gewester Kammerdiener.
Soliman war Anhänger der Aufklärung. Er dachte fortschrittlich, sozial, freiheitlich und schloss sich der revolutionärsten Freimaurerloge Wiens an.
Es ist sehr selten in der Zeit, dass Logen schwarze Menschen aufgenommen haben. Er hatte einen Namen als einer, der für die Emanzipation dieser Dienstboten sich eingesetzt hat.
Der schwarze Logenbruder machte Karriere. Er wurde zuständig für die Prüfung der neuen Kandidaten. Wer in die Loge wollte, kam an ihm nicht vorbei. Zu Solimans Logenbrüdern zählte auch Josef Haydn und zu Gast war oft Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart und Angelo Soliman haben sich gekannt.
Nach dem Tode seiner Frau kümmerte sich Soliman um die Erziehung von Tochter Josephine. Ein angesehener und beliebter Wiener Bürger. Er starb im Alter von etwa 75 Jahren. Angelo erlitt auf der Straße einen Schlaganfall. Doch es folgte nach dem Tod kein würdiges Ende.
Als er starb, wurde dem Freund der kaiserlichen Familie die Haut über die Ohren gezogen und auf ein präpariertes Holzgerüst gespannt.
berichtet Historiker Peter Martin.
Das muss eine Aktion gewesen sein, die schon zu seinen Lebzeiten allerdings geplant worden war, weil nämlich die Präparation unmittelbar nach seinem Tod durchgeführt wurde.
Eine Einschätzung, die diese Ärztin teilt.
Beatrix Patzak, Leiterin des Pathologischen Bundesmuseums in Wien.
Dr. Patzak im weißen Kittel muss es wissen, denn sie steht in ihrem alten Museum aus Solimans Zeiten vor einem ausgestopften Mädchen. Ein Präparat, das damals wegen einer seltenen Hautkrankheit für die Ärzteausbildung angefertigt wurde, nach derselben Methode wie bei Soliman.
Bei unserem haben wir festgestellt, dass die Handknochen und die Fußknochen noch im Präparat sind. Es steht auf einer Metallstange, die hinten den ganzen Körper eingeführt ist und daher auch den freien Stand ermöglicht. Das heißt, das Kind sieht einem entgegen und steht frei im Raum.
Soliman, dem angesehenen edlen Hofmohren, wurde die Haut abgezogen, wie einem Tier das Fell.
Ja, dasselbe, was sie mit ihren verstorbenen Hunden tun heute.
Der finstere Strippenzieher im Hintergrund war offensichtlich der Museumsdirektor Eberle. Ein zwielichtiger Mann, der einige Jahre später wohl wegen Korruption entlassen wurde und mit seiner Körperwelt vor allem eines wollte: Publikumserfolg um jeden Preis. Für Historiker Walter Sauer war die Ausstopfung Solimans ein Verbrechen.
Es ist eine Leichenschändung, die hier betrieben wurde. Es ist eindeutig eine Leichenschändung.
Durch eigene Forschung hat Sauer inzwischen auch herausgefunden, wer Soliman ausstopfte. Ein Bruder des Museumsdirektors Eberle, der einige Zeit später beim Kaiser für das Ausstopfen von Tier und Mensch ein Honorar einforderte und bekam.
Auf Stopfung und Zubereitung der großen vierfüßigen Tieren, sowohl als bei dem Angelo Soliman, dessen mühsamen Zustandbringung nicht geringen Kummer verursachte.
Soliman, ein Schicksal, das immer neue Theorien hervorbringt. Seit einigen Jahren behaupten einige Soliman-Publizisten, der Hofmohr habe seinen Leichnam vor seinem Tod freiwillig gespendet. Historiker Walter Sauer hat sich die vermeintliche Beweisquelle angeschaut und kommt zu einer klaren Antwort.
Das ist eine komplette Erfindung.
Unbestritten ist, dass Solimans Tochter entsetzt war, als sie hörte, dass sie nur die Eingeweide ihres Vaters beigesetzt hatte. Sie versuchte alles, um die Reste ihres Vaters eines Christenmenschen würdig zu bestatten. Die katholische Kirche schlug sich auf ihre Seite. Das Präparat bekam sie trotzdem nicht. 10 Jahre lang war Soliman ausgestellt zu sehen. Museumsmitarbeiter Leopold Fitzinger konnte sich an das Exponat erinnern.
Angelo Soliman war in stehender Haltung, mit zurückgerücktem rechten Fuße und vorgestreckter linker Hand dargestellt. Mit einem Federgürtel um die Lenden und einer Federkrone auf dem Haupte. Arme und Beine waren mit einer Schnur weißer Glasperlen geziert.
Solimans Schicksal fasst ein Sinnbild für die Verkehrung des Klischees vom Schwarzen. Zuerst der gebildete edle Mohr mit weltläufigem Glanz, dann der schwarze Wilde als affenähnliches Wesen mit Federrock und Glasperlen. Dahinter steckte ein neues, rassistisches Weltbild.
Je mehr dann die Entwicklung voranschreitet in Richtung Sklavenhandel, in Richtung Kolonialismus, desto mehr wird auch dann das Bild des Afrikaners, der Afrikanerin abgewertet.
Ein Skandal, eine Demütigung, die das Bild von Angelo Soliman bis heute prägt.
Der ausgestopfte Afrikaner, das kennt fast jeder. Ich fände es besser, wenn man sagen würde, der Afrikaner, der sich emanzipieren konnte, der sich von der Sklaverei frei gekämpft hat, der als Afrikaner ein Aktionär im Bergbau war. Also das sind ja lauter Dinge, die völlig unerhört eigentlich sind für das 18. Jahrhundert und wo er einfach ein Pionier war.
Ein Pionier, von dem nur eine Hülle blieb, ein halbnackter Wilder im Naturalienkabinett des Kaisers. Angelo Solimans Haut fand aber doch noch eine letzte Ruhe. 1848 in den Revolutionswirren verirrte sich eine kaiserliche Kanonenkugel ins Naturalienkabinett. Angelo Solimans Reste verbrannten, zusammen mit einer Schmetterlingssammlung.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Angelo Soliman, der am 23. November 1796 in Wien begraben wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.